Seit 2 Jahren stellen wir uns alle den Herausforderungen der Pandemie. Vor allen Dingen Eltern sind oft am Limit ihrer Kräfte, so sehr, dass es im Extremfall zu psychischer und physischer Gewalt dann an den Kleinen und an den Schwächsten kommt, den Kindern. Wie können wir das verhindern? Daran arbeitet meine Gesprächspartnerin Stefanie Emmert. Sie ist Resilienztrainerin und Coach für Kinder und Eltern. Wir haben ja heute das Sonderthema Gewalt gegen Kinder. Guten Morgen, Frau Emmert.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, ist es eine besondere Situation für Familien? Wir wissen ja alle nicht, werden die Schulen geschlossen? Wir müssen uns alle täglich testen. Also Anspannung?
Ich glaube ja, auf eine besondere Art und Weise schon, aber wir haben es jetzt ja auch schon eine Weile mitgemacht. Also wir sind eher in so einer angespannten Flexibilität, würde ich sagen.
Und was heißt das, angespannte Flexibilität für Familien, für das Nervenkostüm?
Ja, das ist ja jetzt schon mehrmals stark gefordert gewesen und genau das meine ich. Also wir wissen eigentlich, dass es anstrengend ist. Wir wissen auch, dass wir oft stressige Situationen haben, eben wegen dieser Flexibilität, weil man nicht so richtig gut planen kann, gerade dann, wenn Schulen wieder schließen müssen. Und dadurch haben wir so eine Flexibilität gelernt, die gefällt uns aber nicht so gut. Und die stressigen Situationen häufen sich dadurch natürlich.
Und die müssen sich ja irgendwo auch entladen.
Genau, die entladen sich auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wir hoffen natürlich, dass sie sich nicht da entladen, wo es halt nicht passieren soll, nämlich zu Hause bei den Kindern.
Jetzt sind Sie ein Eltern- und Kindercoach. An welche Form der Entladung denken Sie denn dann? Eine, die mit Gewalt verbunden ist, mit psychischer oder gar mit physischer Gewalt?
Einerseits leider ja. Wir wissen auch, dass die Zahlen tatsächlich auch gestiegen sind. Andererseits merke ich in meinen Trainings und Coachings auch, dass die Eltern, die sich bewusst mit dem Thema auch auseinandersetzen, auch Wege finden, sich anders zu entladen. Da ihnen natürlich auch klar ist, dass da ein Bewusstseinswandel stattfinden sollte.
Also das heißt, es gibt bei Familien Signale für Überforderung?
Ja, definitiv. Vor allem, wenn, sage ich mal, die ganze Familie sehr viel Zeit zusammen zu Hause verbringt. Und irgendwann ist es da auch ganz egal, ob dieses Zuhause sehr groß ist oder halt auch sehr klein. Irgendwann knallen wir alle aufeinander.
Nennen Sie mal so ein paar Beispiele für Überforderung. Was haben Sie im Kopf?
So allgemein ist es ja oft so, ist die Betreuung gesichert. Also ne, am Morgen fängt es ja schon damit an, geht mein Kind in die Schule oder in die Kita oder nicht. Das kann ja jeden Tag sehr schwankend sein. Und gleichzeitig habe ich wahrscheinlich auch einen Beruf, je nachdem, wie viele Berufstätige in der Familie sind. Man muss gleichzeitig aus dem Haus. Das ist so morgens die ganz klassische Situation. Wie schaffen wir es alle, stressfrei und rechtzeitig und pünktlich aus dem Haus zu kommen? Oder kommt kurzfristig die Meldung, dass ein Kind zu Hause bleiben muss? Wie reorganisiere ich mich dann als Familie? Das ist ein Stressfaktor, der ist definitiv da und der hat auch nicht immer nur was mit der Pandemie zu tun.
Nein, und das heißt eben auch, weil Sie es gerade sagen, eigene Bedürfnisse müssen dann auch immer wieder zurückstecken. Und jeder von uns hat ja ein Gepäck dabei mit eigenen Bedürfnissen, die wir eben gar nicht alle permanent ausleben können.
Nee, das ist definitiv nicht möglich. Aber was schon der erste Schritt wäre, diese Bedürfnisse mal wahrzunehmen, und zwar bei allen Beteiligten. Dass nicht immer alle gleichzeitig zur Erfüllung kommen, ist das eine. Aber was wir so ein bisschen gerade als Eltern vergessen, ist, die eigenen Bedürfnisse überhaupt mal noch wahrzunehmen und auch zu gucken, wo kommt denn das jetzt gerade her, dass ich jetzt vielleicht gestresst bin.
Und dieser Stress kann sich dann wie äußern? Man wird dann schmallippig, man wird hart, man wird verletzend zu den Kindern oder zum Partner, zur Partnerin. Also Gewalt hat ja viele Gesichter.
Ja, Gewalt schlägt sich ja auch einfach schon mal in der Kommunikation nieder. Wir reden jetzt mal nicht nur von der physischen Gewalt, da haben wir ein Bild von, dass einem vielleicht auch die Hand ausrutscht. Bei der physischen Gewalt, gerade über die Sprache, ist es der Tonfall. Auch die Gestik, die Mimik, die Wortwahl, die wird harscher, grober. Und ich erlebe es ganz oft, dass Eltern zu mir sagen, ich will das ja eigentlich gar nicht. Ich erziehe zum Beispiel bewusst bedürfnisorientiert, wertschätzend und trotzdem platzt mir dann doch mal die Hutschnur und ich werde laut und brülle, obwohl ich das gar nicht möchte.
Und wenn Sie sagen, Eltern wollen das nicht, dann klingt das so, als stehen die so ein bisschen neben sich und beobachten sich dabei, während sie eben wenig wertschätzend mit den Kindern sprechen.
Genau, das sind die guten Fälle, sage ich mal. Wenn man nämlich in der Lage ist, das noch wahrzunehmen und später zumindest zu reflektieren und dann auch im Gespräch wieder aufzufangen, ist das super. Da sage ich auch immer, wenn das mal passiert, das passiert. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Wichtig ist, wie man danach damit umgeht. Aber wenn das immer häufiger passiert und ständig nur noch der neue Habitus ist, wie man sich unterhält oder wie man kommuniziert, dann wird es schwierig.
Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Also das ist ja eben toll, dass es Menschen gibt mit einer Profession wie Sie. Sie ausüben, liebe Frau Emmert, Sie sind Elterncoach. Und was macht eigentlich ein Eltern- und ein Kindercoach? Wir reden gleich drüber, okay?
Machen wir.
Eltern, Kinder und Jugendliche leisten gerade ganz schön viel in dieser vierten Welle. Stefanie Emmert weiß das, denn sie hat zu tun mit Familien eben gerade in schwierigen Zeiten und diese will sie stärken. Frau Emmert, warum sind wir gerade in schwierigen Zeiten?
Ja, das ist natürlich immer noch nicht überstanden, dass eine Unsicherheit ist mit der Pandemie, dass die Familie viel Zeit gemeinsam zu Hause verbringt, dass man nicht genau weiß, sind Schulen und Kitas verlässlich offen, gehen die Kinder ihren Hobbys nach. Können Eltern ihren Hobbys nachgehen? Können wir also einen entspannten Familienalltag gestalten? Oder müssen wir uns ständig immer wieder aufs Neue einstellen, auf neue Routinen und neue Herausforderungen?
Sie sind Eltern- und Kindercoach, auch Resilienztrainerin, also Ansprechpartnerin, wenn die Nerven blank liegen innerhalb der Familie. Was macht eigentlich ganz genau ein Elterncoach?
Fangen wir vielleicht mal mit dem Begriff Coach an. Das ist nämlich auch ganz spannend. Ich definiere mich nämlich als Prozessbegleiter und nicht als inhaltlicher Fachexperte, der den Eltern sagt, wie sie ihr Leben leben sollen oder was sie in bestimmten Situationen tun müssen. Sondern es geht vielmehr darum, die Eltern dabei zu begleiten, das selbst für sich herauszufinden, was das Richtige für sie und für ihre individuelle Situation ist. Mhm. Weil wir wünschen es uns, aber es gibt nun mal keine Patentrezepte fürs Leben mit Familie und mit Kindern.
Familie Mustermann gibt's nicht.
Nee, die gibt's nicht, auch wenn wir manchmal gerade in so Situationen, wo wir nicht weiter wissen, uns wünschen, wir hätten ein Patentrezept. Was es aber gibt, sind natürlich Expertentipps, Forschung, Meinung und da gilt es zu sortieren, was passt da wirklich zu mir. Es gibt natürlich grundlegende Werte und Normen, an die halten wir uns, aber wie mache ich es jetzt individuell für mich und für meine Familie, findet jeder bei mir selber raus.
Mhm. Und das heißt eben zu gucken, wie sieht der Alltag aus einer ganz bestimmten Familie. Und da kann es ja sein, die Mutter oder der Vater ist eben selbstständig, vielleicht 2-3 Tage die Woche auch beruflich unterwegs oder mit unterschiedlichen Arbeitszeiten. Es kann vielleicht sein, dass ein Kind in der Familie ist mit Einschränkungen, was auch immer. Ja, lange Anfahrtswege. Und auf das stellen Sie sich dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gemeinsam mit der Familie ein.
Genau, weil es gibt ja jetzt nicht die Familie, das wissen wir alle. Und wichtig ist, dass die Familie erstmal versteht, wie sie eigentlich funktionieren und ticken und vor allem, was sie brauchen. Wir hatten es ja auch schon vorhin kurz von den Bedürfnissen. Erstmal muss man ja natürlich schauen, wer hat denn welche Bedürfnisse? Was ist für diese Familie wichtig? In welcher Lebensphase stecken die? Haben die kleine Kinder, große Kinder? Haben die gerade wieder so Phasen, die überschritten werden? Oder gibt es große Umbrüche? Und dann wird auch erstmal geguckt, was ist denn eigentlich gerade unser Hauptthema? Mhm. Weil Baustellen haben wir immer in den Familien. Und es geht aber nicht, dass wir alle Baustellen immer gleichzeitig bearbeiten und optimieren. Vielmehr zu gucken, was brauchen wir gerade wirklich, wo hakt's vielleicht und wo müssen wir einfach mit einer anderen Perspektive nochmal draufgehen. Und da hilft natürlich ein externer Coach, wenn man das gut begleiten kann.
Wir haben ja heute eine Sendung zum Thema Gewalt in Familien. Und wir haben vorhin auch beide schon besprochen, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden. Und Sie haben dort gesagt, wenn Familien merken, Bedürfnisse können nicht erfüllt werden oder dass die Nerven blank liegen, dass der Tonfall sich ändert, dass er härter und rauer wird. Wie kommen denn die Eltern zu Ihnen? Werden die geschickt zum Beispiel über das Jugendamt oder kann man sie direkt anrufen, dass man sich eben emotional in den Griff bekommt und nicht den Frust eben innerhalb der Familie am Partner oder an den Kindern auslässt?
Ja, also geschickt übers Jugendamt wird jetzt bei mir niemand. Da gibt es dann wieder andere Stellen, die dafür zuständig sind. Zu mir kommen schon Eltern, die aus einer Selbstreflexion und einer Eigenmotivation kommen, dass sie aus sich raus spüren, irgendwas läuft nicht rund für mich oder für die Familie. Das muss nicht immer gleich die Familie im Ganzen betreffen. Oft kommen auch Menschen zu mir, die mit ihrer eigenen Person erstmal wieder ins Reine kommen wollen.
Also ein Rädchen aus diesem Familiensystem.
Ein Rädchen aus diesem System, genau.
Aber wenn sich eins verändert, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachfrage, dann ändert sich ja auch im Grunde das ganze Räderwerk einer gesamten Familie.
Genau, und das ist ja the beauty of it. Also das ist das Schöne daran, dass wenn man mal erkannt hat, dass wenn man an sich arbeitet, dass man dann auch im System etwas verändert und dass man nicht die anderen verändern muss. Oft haben wir ja so diesen Ansatz, dass wir glauben, gerade bei den Kindern, wir müssen was tun, damit bei einem Kind sich was verändert. Und das Schöne ist halt, wenn die Eltern dann merken, okay, wenn ich an mir selber arbeite, dann verändere ich das alles mit.
Wenn ich in der Redaktion und bei Freunden mich umhöre, dann haben viele Eltern nach fast 2 Jahren Pandemie gerade das Gefühl, oh mein Gott, ich bin eine reine Bedürfnismaschine. Ich muss da sein für den Job, ich muss da sein vielleicht für pflegebedürftige Eltern, für die Kinder, für den Partner. Können wir auf dieses Wort Bedürftigkeit nochmal eingehen? Ich stelle einfach fest, viele sind die Reifen abgefahren, die sind nur noch auf den Felgen unterwegs und ein bisschen am Limit. Und ich kann mir vorstellen, mir dann noch Zeit zu nehmen, ich sage das jetzt ganz vorsichtig in Anführungsstrichen, für einen Coach. Wo soll ich das hernehmen, wenn der Tag eh nur 24 Stunden hat und ich kaum schlafe?
Genau, das ist eine valide Frage, weil ich sage auch immer zu den Eltern, an sich selbst zu arbeiten, erfordert Zeit und Energie. Und die muss ich mir ja irgendwo freischaufeln oder freimachen. Aber auf der anderen Seite, um bei dem Bild des Autos oder der Felge zu bleiben, wir sind ja auch dafür zuständig, dieses Auto zu pflegen. Und wenn das Auto nicht gepflegt und in Schuss gehalten wird, dann fährt es irgendwann halt nicht mehr. Und dann ist es eine Frage der Prioritätensetzung. Natürlich kann man nicht noch mehr Stunden in den Tag packen, als denn da sind. Man kann aber mal sortieren, welche Stunden da vielleicht auch besser genutzt werden können. Und normalerweise kommt ja so eine Situation, dass es super stressig wird oder dass sich auch ständig Wut aufbaut. Die kommt ja nicht ohne Vorwarnung quasi aus dem Nichts auf uns zu, sondern es baut sich ja über eine ganze Zeit auf. Da bauen sich Muster auf, Verhaltensweisen, Haltungen, Denkweisen. Wenn man die einfach dann mal wieder unterbricht und sich die Zeit auch wirklich nimmt, dann fährt das Auto ja später auch wieder viel besser.
Das sagt Stefanie Emmert, Resilienztrainerin. Und sie berät Familien, und die zu ihr kommen, die alleine nicht mehr weiter wissen. Und wie ihre Arbeit mit Kindern aussieht, darüber sprechen wir gleich hier im hr3 Sonntagstalk. Stefanie Emmert kennt aus ihrem Alltag als Resilienzcoach, wie man Kinder stark macht, aber eben auch Eltern. Das Ganze ist ein Räderwerk, haben wir eben festgestellt. Ein Rädchen greift ins andere. Und das Beste ist, bevor man über alle anderen nörgelt, fängt man vielleicht an, sich selbst zu verändern. Denn oft spüren wir, unser Alltag überfordert uns. Erwartungen schaukeln sich hoch. Bei ihnen kann man sich Hilfe holen, wenn man merkt, wir kommen an unser Limit. Und wenn die Familiensituation vielleicht droht, außer Kontrolle zu geraten. Besprochen haben wir schon, wer zu Ihnen in die Praxis kommt. Sie haben ja gesagt, Familien, die schon merken, hier müssen wir was verändern, hier müssen wir vielleicht aufpassen. Wie arbeiten Sie denn und wie nähern Sie sich denn den Kindern? Die sind ja auch Teil der Familie.
Genau, ich habe ja noch ein zweites Steckenpferd, und das ist das Resilienztraining für Kinder. In der Regel bin ich da auch in Schulen und in Kitas unterwegs, oder es gibt offene Kurse hier in Frankfurt. Ganz neu gibt es auch Kurse bei der TG Bornheim, da kommen die Kinder hin und lernen erstmal damit umzugehen, mit Situationen, die sie herausfordern. Meistens sind es ja Situationen im Alltag der Kinder, sie werden beleidigt, sie werden geärgert, sie werden vielleicht im schlimmsten Fall gemobbt, um das böse Wort mal zu nennen. Und wir üben mit den Kindern Verhaltensweisen, aber auch vor allem Denkweisen, wie wir aus diesen Hamsterrad so ein bisschen aussteigen und eben nicht Teil einer Gewaltspirale werden.
Okay, und diese Beispiele können ja innerhalb der Familie passieren oder eben in einem Freundeskreis oder in der Schul- oder Vereinsgruppe.
Genau. Kinder lernen eigentlich mit Spaß und Leichtigkeit, dadurch, dass die einfach das auch annehmen, nicht so wie Erwachsene, immer schon ins Grübeln gehen. Kinder nehmen das ganz leicht an, zu gucken, okay, wie geht's mir eigentlich? Was sind eigentlich Gefühle? Wie kann ich denn meine Gefühle steuern? Wie kann ich die denn benennen überhaupt? Und wie kann ich mich mit guten Gedanken in gute Gefühle bringen? Und diesen Schlüssel, den lernen die Kinder ganz leicht im Training.
Aber stellen Sie denn fest in Ihrem beruflichen Alltag, dass zu Hause über Gefühle zu sprechen gar nicht so selbstverständlich ist?
Leider ja. Dafür bleibt dann manchmal auch einfach nicht die richtige Zeit. Also die Kernfamilie und oder generell wir als Menschen, was uns ausmacht und was wir gut können, ist ja Kommunikation. Das ist ja ein Geschenk, das wir mitbekommen. Und Reflexion. Also wir können uns wahrnehmen, wir können Gefühle wahrnehmen und wir können über unsere Empathie die auch noch bei anderen spiegeln. Und wir sollten eigentlich dieses Geschenk, das wir haben, nutzen, damit es uns und den anderen besser geht. Aber ja, im Alltag geht es halt leider auch mal unter. Und das ist auch verständlich, wenn man jetzt wieder auf diese stressigen Situationen zurückkommt, die wir vorhin mal beschrieben haben.
Also wir wollen eher funktionieren. Wir wollen dann die To-Do-Liste abhaken. Und es bleibt kaum Raum für Gefühle oder für Empathie, für ein Gespräch in einer entspannten Situation. Könnte man, wenn wir das viel mehr leben, üben und ausleben würden, Frau Emmert, denn dann auch Gewalt, physische und psychische, minimieren, wenn wir das endlich zulassen würden?
Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir uns auch zugestehen, dass wir uns immer weiter verändern, dass wir lernfähige Wesen sind, die über Training auch wirklich gerade in diesem Bereich immer besser werden und damit zufriedener leben können und glücklicher leben können.
Haben Sie das Gefühl, über Gewalt im engsten Kreis, also in der Familie zu sprechen, ist noch immer ein Tabu für Kinder?
Das ist ein Tabu für Kinder, weil Kinder sind ja erstmal eins, absolut loyal. Und Kinder lieben ihre Eltern und die Eltern sind die großen Vorbilder. Und was Eltern tun und sagen, hat ein sehr großes Gewicht. Deshalb ist es so schwierig für Kinder manchmal, diese Gewalt oder sich da auch abzugrenzen und da auszubrechen.
Kinder leiden ja oft leise. Oft dauert es lange, bis Konflikte thematisiert werden. Woran erkennen wir denn alle, dass mit Jugendlichen in unserem Umfeld, egal in welcher Funktion wir jetzt sind, als Erzieher, Erzieherin, Lehrer, Familienangehöriger, dass da etwas mit dem Kind nicht stimmt?
Erstmal müssen wir natürlich in der Lage sein, genau hinzuschauen und hinzuhören. Gerade bei Jugendlichen ist es ja noch mal viel, viel schwieriger, da auch wirklich in Verbindung zu gehen, wenn sie es gar nicht mehr gewohnt sind, in Verbindung zu sein. Aber was das Gute bei Jugendlichen ist, ist, dass das Außen, also alles, was außerhalb der Kernfamilie an Bezugspersonen da ist, ja viel wichtiger wird. Das ist ja eine Phase der Pubertät, die eigentlich das Geschenk ist. Nämlich wenn jetzt Erzieher, Lehrer im Verein, Trainer oder andere Bezugspersonen genau hinschauen und genau hinhören und den Jugendlichen auch diese Verbindung halten, dass man im Gespräch bleiben kann, dann ist da die Chance, dass man auch viel im Keim ersticken kann oder zumindest Hilfe den Jugendlichen auch zukommen lassen kann.
Und dass wir eben nach diesem Gespräch mit Ihnen, liebe Frau Emmert, auch feststellen, man kann sich Hilfe holen, wenn man es eben als Familie aus eigener Kraft nicht schafft oder in festen Spuren einfach immer wieder und Mustern festhängt, ist es doch ganz wunderbar. Sie sind Resilienztrainerin, Sie sind Eltern- und Kindercoach und ich danke Ihnen für dieses Gespräch im HR3 Sonntagstalk an diesem Morgen.
Ich danke Ihnen auch vielmals.
Gewalt haben einige von uns in der Kindheit erfahren. Selten wird darüber gesprochen. Wir haben jetzt eine Frau zu Gast, die sagt, ich war als Kind Opfer von familiärer Gewalt, ganz konkret von physischer und psychischer Gewalt. Wir nennen sie Anna, denn sie möchte gerne anonym bleiben. Deswegen haben wir auch ihre Stimme verfremdet. Guten Morgen, liebe Anna.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Du hast als Kind Gewalt erfahren. Was genau hast du denn erlebt?
Gewalt hat ja viele Facetten. Das ist zum einen natürlich die körperliche Gewalt und die psychische Gewalt. Und ich habe beides davon erlebt. Schon als sehr, sehr kleines Kind, ja.
Von väterlicher oder von mütterlicher Seite?
Von väterlicher Seite.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also gab es eine Vorwarnung von deinem Vater? Gab es einen bestimmten Anlass? Oder wann ist er ausgeflippt?
Dazu brauchte es bei uns zu Hause eigentlich gar keinen Anlass. Für ihn waren Anlässe, dass man falsch geschaut hat, dass man zu laut geatmet hat, dass man eine eigene Meinung hat. Es waren im Grunde genommen keine Gründe.
Und wenn du sagst, du warst sehr jung, was heißt das im Kindergarten, im Kita-Alter? Von welchem Alter sprechen wir bei dir, Anna?
Die frühesten Erinnerungen gehen auf das Alter 5, 6 zurück. Das ist so das Alter, wo Kinder natürlich auch anfangen, eine eigene Meinung zu haben, sich zu entwickeln und sich natürlich auch ein Stück weit lösen möchten.
Aber war das denn für dich überhaupt möglich, wenn du zuvor schon die Erfahrung gemacht hast, sobald ich eine eigene Meinung habe, die von der des Vaters abweicht, dann gibt es ja eine Gewalterfahrung oder Schläge?
Jein. Im Kindesalter kann man sich daraus nicht lösen, weil man hat als Kind die Möglichkeit nicht. Aber je älter man wird, desto mehr Möglichkeiten hat man. Spätestens mit 18 ist man ja so weit, dass man auch ausziehen kann.
Ist das etwas, worauf du dann hingelebt hast, ab einem bestimmten Alter als Teenager-Mädchen?
Ja, ich bin mit 16 sogar schon ausgezogen. Da kam glücklicherweise eine Ausbildung dazwischen, die weiter weg war. Und ich dadurch die Möglichkeit hatte, dort früher rauszugehen.
Wenn dein Vater mein Arbeitskollege gewesen wäre, mein Partner am Arbeitsplatz, hätte ich das auch gemerkt?
Nein. Also er konnte sich nach außen unglaublich gut kontrollieren, was für ihn, das muss man aber auch sagen, ein Kraftakt war. Und dadurch hat sich das mit Sicherheit auch zu Hause entladen, ja.
Beschreib ihn mir mal ein bisschen. Du hast gesagt, er ist jemand, der sich in der Familie entlädt. Was war er für ein Typ? Wenn es jemand ist, der keine andere Meinung gelten lässt, wollte er immer der Boss sein oder wie würdest du ihn beschreiben?
Rein als Vater würde ich ihn bezeichnen als Herrscher. Er bestimmt über das Leben von mir, er bestimmt, was ich anziehe, er bestimmt, wie ich denke, er bestimmt meine Meinung. Das war ihm wichtig und davon hatte ich nicht abzuweichen. Er war derjenige, der vorgibt, ja.
Und was heißt das für dich, wenn du nicht abweichen darfst? All deine Entfaltungsmöglichkeiten als Kind, all das, was uns als Neugier eben auch im Rucksack da mitgegeben wird, im kindlichen Rucksack, das konntest du ja eigentlich gar nicht auspacken für dich.
Zu Hause konnte ich das nicht, richtig. Da hat das nicht funktioniert. Ich habe Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Freundeskreis gehabt, war viel draußen, viel unterwegs, viel in Sportvereinen, wo ich für mich in einem geschützten Raum war und sein konnte, wie ich wollte. Ich habe eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ein Doppelleben geführt.
Das wollte ich gerade sagen. Im Grunde hattest du ein Leben draußen, wo all das möglich war, eben vielleicht Diskussionsfreude, Neugier, laut atmen und ein Leben mit Angst und Schrecken dann zu Hause. Wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie das geht, dass man sich in einer Situation eben so verhält, wie es jemand verlangt. Also permanente Kontrolle ist das ja. Diesen Alltag stelle ich mir unglaublich schwer vor als Kind. Anna, du bist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Bis gleich. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk heute mit einer Sondersendung Gewalt gegen Kinder. Ein schmerzhaftes Thema und Gewalt gegenüber Kindern, die hat in der Pandemie ganz stark zugenommen. Aber leider hat es die innerhalb von Familien, auch bei uns hier in Hessen, ja auch schon vor Corona gegeben. Anna ist in so einer Familie vor Jahren groß geworden. Mit einem gewalttätigen Vater, den hat sie vorhin als Herrscher bezeichnet. Wir haben, Anna, deinen Namen geändert und wir haben deine Stimme verfremdet, weil du gerne anonym bleiben möchtest. Kannst du uns denn beschreiben, wie dein Vater Gewalt ausgeübt hat?
Mein Vater hat über mein Leben bestimmt, körperlich wie psychisch.
Das heißt, er hat dir das Sprechen verboten oder er hat dir Ohrfeigen gegeben oder er hat dich mit dem Gürtel geschlagen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja eine Alltagssituation unter permanenter Angst.
Ja, als Kind empfindet man das mit Sicherheit nicht ganz so extrem, wie man das als Erwachsener empfindet. Das ist ja mein Alltag gewesen. Mein Alltag war, ich hatte nicht zu widersprechen, wenn er gesagt hat, draußen regnet es, obwohl die Sonne geschienen hat, dann hat es geregnet. Wenn ich es doch gewagt habe, und ich habe es gewagt als Kind, zu widersprechen und auch eine eigene Meinung zu vertreten, dann konnte es durchaus passieren, dass er absolut rot gesehen hat, mir mit dem Gürtel gedroht hat und dann auch zugeschlagen hat, ja.
Welche Rolle hat denn deine Mutter dabei gespielt? Wie hat sie reagiert? Denn es gibt ja auch innerhalb der Familie Zeugen.
Ja, meine Mutter hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben. Sie hätte ihn dort nicht aufhalten können. Sie hat oft versucht, ihn mit Worten zu erreichen. Mehr war ihr in ihrer Situation aber auch nicht möglich.
Hat denn sonst Anna jemand mitbekommen, was bei euch zu Hause passiert?
Ja, das konnte man nicht überhören, weil wir auch damals in einem Haus gewohnt haben, was sehr hellhörig war. Es gab auch nur als Beispiel mal eine Strafe, die öfters angewandt wurde, dass ich in Unterwäsche in den Hausflur gesperrt wurde. Und ja, da haben es die Nachbarn mitbekommen.
Und keiner hat geklingelt?
Nein.
Keiner hat dich sich nach Hause geholt und dir was Warmes zum Anziehen gegeben oder was zu trinken oder zu essen?
Nein. Das hätte ich mich gar nicht auch getraut mitzugehen. Ich hätte so eine Angst davor gehabt, was mir hinterher passiert, weil ich bin dann schuld, dass jemand mitbekommen hat, dass er ausgerastet ist. Was natürlich nur an mir lag, war immer seine Begründung, ganz klar. Aber da hätte ich so eine Angst davor gehabt, was mir hinterher passiert.
Also wenn ich dich richtig verstehe, gab es eben auch gar keinen Gedanken deinerseits, zum Beispiel Hilfe zu holen bei Lehrern oder bei Kindergärtnerinnen?
Tatsächlich nicht. Es gab viel, viel zu spät eine Lehrerin, die es dann mal mitbekommen hat Und die ist in Tränen ausgebrochen, als sie mich gesehen hat. Ich hatte blaue Flecken am ganzen Rücken. Und hat mich dann ermutigt, es zumindest dokumentieren zu lassen. Aber meine Angst, dort noch irgendetwas zu machen, war viel zu groß. Ich bin nie einen Schritt weitergegangen.
Wenn wir heute in der U-Bahn fahren, dann gibt es ja die Nummer gegen Kummer, eine Notfallnummer für Kinder und Jugendliche, die Gewalt, physische und psychische, zu Hause erleben. Gab es so etwas in deiner Kindheit, so eine Art Anker, um darüber zu sprechen?
Nein. Also nicht von außen. Man muss dazu sagen, das ist ja auch eine Generation, da war das normal. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch in meinem Freundeskreis durchaus auch hatte, dass das zu Hause so war. Es war leider eine Normalität.
Und trotzdem ist es ja nicht normal, wenn der Vater die Kinder draußen ins Treppenhaus setzt, wenn er den Ledergürtel knallen lässt, wenn er zuschlägt oder überhaupt keine andere Meinung gelten lässt. Wohin kriecht so ein Schmerz, Anna? Ich kann mir vorstellen, der verpufft ja nicht einfach.
Nein, der wird weggeschlossen. Also ich kann ein Beispiel nennen, wie ich zum Beispiel diese Schläge irgendwann ertragen habe. Das nennt man in der Fachsprache Dissoziation. Das heißt, man steigt aus seinem Körper aus. Ich konnte die Situation dann auch beobachten, wenn er zugeschlagen hat. Ich habe ihn gesehen und gehört, aber ich habe keinen Schmerz mehr empfunden. Das war mein Körper. Mein Körper war ja noch da, aber ich bin im Geist ausgestiegen.
Und der Schmerz? Du hast doch auch physischen Schmerz gehabt.
Den hat man tatsächlich irgendwann nicht mehr gespürt. Der Körper hat so eine starke Schutzfunktion übernommen, dass man das nicht gespürt hat. Wenn ich das gespürt hätte, hätte ich es mental nicht überlebt.
Ein kleines Mädchen, was diesen Schlägen ausgesetzt ist und wie du es gerade beschreibst, aus sich selbst heraussteigt, es beobachtet, aber sich so selbst schützt, hat doch auch vielleicht mal einen Termin beim Kinderarzt. Wir haben Grippe gehabt und Mumps und Masern und alles das, was dazukommt. Also auch Möglichkeiten, einem medizinischen Personal den Körper mit den blauen Flecken, mit den Wunden zu zeigen. Hat deine Mutter so etwas unterstützt oder ist eher verhindert?
Da kann ich mich konkret an keine Situation erinnern, wo das mal aufgefallen wäre. Er war ja auch, das muss man auch sagen, insofern clever, dass er natürlich seltenst ins Gesicht geschlagen hat oder an den Armen. Das sind eher Dinge gewesen, die verdeckt waren. Also es ist tatsächlich nie aufgefallen.
Auch nicht, wenn du dich in der Turnhalle umgezogen hast. Du hast gesagt, du warst sportlich aktiv, du warst in Klicken. Das ist für mich so schwer nachzuvollziehen, dass es eben nur in diesem familiären Raum bleibt, die Gewalt. Das ist ja wie eine geschlossene Blackbox.
Ist es, ja. Das ist wie eine geschlossene Blackbox. Und ich würde behaupten, ich kann mich aber nicht genau daran erinnern, dass ich mit Sicherheit auch Strategien hatte, um genau diese blauen Flecken nicht sichtbar zu haben, dass es andere auch nicht mitbekommen.
Anna, von so einer Erfahrung zu berichten, das ist sicherlich nicht leicht. Ich danke dir dafür und wir reden gleich weiter, wie man es eben schafft, als erwachsene Frau so ein Trauma loszulassen, sich davon zu befreien. Wie du das geschafft hast, darüber sprechen wir gleich. Wir haben heute eine Sondersendung, die mich sehr berührt und am liebsten würde man wegschauen oder man würde weghören. Aber über manche Dinge muss man sprechen, auch über das Thema Gewalt gegen Kinder. Und mein Gesprächspartner Anna, die finde ich sehr mutig heute. Sie will anonym bleiben und deswegen haben wir ihre Stimme verfremdet. Aber Anna spricht das aus, was ein Tabu ist hinter verschlossenen Türen. Denn sie war als Kind das Opfer von psychischer und physischer Gewalt durch den eigenen Vater. Und die Mutter, sagt Anna, konnte nicht helfen. Nachbarn und Freunde haben weggeschaut, wenn der Vater sie nur in Unterwäsche in das kalte Treppenhaus gesetzt hat. Liebe Anna, du musst mir das erklären. Wie schafft man das, mit solchen kindlichen Erfahrungen, wie du sie leider machen musstest, weiterzugehen? Weiterzugehen im Leben? Und kann man damit eigentlich seinen Frieden finden?
Das ist ein ganz, ganz langer Weg. Ich hatte dann bis Mitte 30 ungefähr gedacht, es macht mir alles nichts aus. Und dann gab es einen Triggermoment und da brach all diese Kindheitserinnerungen hoch. Und es war nicht schön. Ich bin dann sehr, sehr zügig zu einer Psychologin und habe gute 2 Jahre wirklich ganz aktiv aufgearbeitet. Und da ist ein wichtiger Punkt, annehmen. Man muss die Dinge irgendwann annehmen, vorher natürlich aufarbeiten. Das ist zum einen die Vergangenheit aufarbeiten, die Arbeit am inneren Kind, ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss es aufarbeiten und ich kann es nur jedem empfehlen, nicht zu warten, wie ich es getan habe, bis man wirklich durch irgendeinen Trigger zusammenbricht.
Also das heißt, stehen bleiben und sich die Wunden anschauen, sich die Narben anschauen, die vielleicht darüber ein bisschen verwachsen sind, an der Kruste zu kratzen und nochmal an diese Wunden zu gehen?
Ja, man muss tatsächlich nochmal ganz, ganz tief zurückgehen. Das ist kein schöner Weg, aber er lohnt sich. Er lohnt sich für einen selbst und er lohnt sich auch für die eigenen Kinder.
Jetzt bist du selbst Mutter von Kindern. Wir alle kommen ja in unserer Erziehung immer mal wieder an Grenzen. Und wir werden auch, wenn wir selbst erziehen, erinnert oder immer wieder erinnert an vieles, was unsere Eltern uns auch gesagt haben. Gibt es solche Momente auch bei dir?
Tatsächlich erziehe ich komplett anders. Das war für mich aber schon immer klar, dass Gewalt bei mir in meiner Familie, sei es in meiner Beziehung oder in meiner Beziehung zu meinen Kindern, niemals eine Rolle spielen wird. Und das ist tatsächlich der Riesenunterschied, dass auch dieses Thema natürlich hier besprochen wird, dass Gewalt aber nie eine Lösung ist. Man darf als Eltern an seine Grenzen kommen, absolut. Das steht jedem von uns zu und man darf auch mal laut werden. Man muss aber auch hinterher sich entschuldigen können für seine eigene, ja, in dem Moment Hilflosigkeit, die man ja dort hat, wenn man zum Beispiel laut wird.
Du hast eine Therapie gemacht, Anna. Du hast gesagt, du konntest damit eben auch mit professioneller Hilfe natürlich das Trauma eben aufarbeiten. Und durch deine Erfahrung mit häuslicher Gewalt erkennst du Warnsignale vielleicht besser als ich heute bei anderen Familien, bei anderen Kindern?
Ich denke, ja. Das hängt aber wieder damit zusammen, dass ich in frühester Kindheit ja gelernt habe, Stimmungen abzuchecken. Das kann ich auch nie ganz ablegen. Das heißt, ich nehme die Stimmung von Menschen um mich herum viel, viel mehr wahr wie andere Menschen. Und ja, ich bekomme es schon wahrscheinlich eher mit, ja.
Wenn wir in dieser Treppenhaussituation, du hast gesagt, dein Vater hat dich eben manchmal ausgesperrt in Unterwäsche als Strafe ins Treppenhaus gesetzt, so etwas mitbekommen, soll man von außen eingreifen, wenn Eltern handgreiflich werden, wenn sie mehr tun als schreien und schreien kann ja schon, die Worte können ja auch wie Waffen und Messerstiche sein. Was würdest du uns raten? Wie können wir eingreifen?
Es ist natürlich immer individuell auf die Situation zu entscheiden. Direkt eingreifen kann auch für das Kind gefährlich werden. Man kann je nach Alter von dem Kind oder wer dort noch dabei steht, einem die Telefonnummer zustecken. Die eigene, dass die sich melden können in der Notsituation oder die Informationen zum Beispiel zum Weißen Ring rausgeben. Man kann, wenn es natürlich ganz heftig ist, die Polizei rufen oder sollte man natürlich auch, ne, wenn man einfach merkt, das eskaliert völlig.
Also man hört etwas im Haus, man hört Schreie, man hört sie nicht nur einmal, man hört es regelmäßig, man hört Männer- oder Frauenstimmen, die ausrasten, dass man auf jeden Fall mal anklopft, wenn man die Kinder auch im Treppenhaus sieht, auf dem Weg zur Schule sagt, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe, so etwas?
Ja, das kann man machen, das sollte man machen. Das Problem wird aber sein, dass diese Kinder nicht reden werden. Sie werden nicht reden. Und eins darf man nicht vergessen, auch diese Kinder lieben ihre Eltern.
Würdest du das sagen, dass du deinen Vater auch geliebt hast?
Nein.
Und deine Mutter?
Ja.
Hat sich dein Vater jemals bei dir eigentlich entschuldigt?
Nein, niemals.
Und das ist eben das, was du sagst, wenn man das Trauma aufarbeitet. Auch mit dieser Wunde muss man leben.
Damit muss man leben. Man kann es ja auch nicht mehr rückgängig machen. Eine Entschuldigung würde das auch nicht gut machen. Im Grunde genommen würde es nur die Situation noch mal zum Positiveren verändern, wenn auch er aufarbeiten würde.
Anna, so eine Situation wie heute, ein Interview, ein Gespräch, führt dich noch mal zurück auch an diesen Ort der Gewalt. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Ich möchte dir dafür aber ganz herzlich danken.
Vielen Dank auch für die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Danke, alles Liebe für dich und für deine Familie. Und in dieser Sendung sprechen wir gleich noch mit einer Mitarbeiterin eines Jugendamtes, wie Familien Hilfe bekommen können. Ganz konkrete Tipps haben wir ja schon am Anfang von der Kindertherapeutin Frau Emmert erhalten. Unseren Podcast kann man natürlich auch immer nachhören auf hr3.de. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und bei vielen Eltern laufen die Nerven nur noch auf der Felge. Die sind dünner als dünn, von Drahtseilen kann man da schon gar nicht mehr reden. Wir haben eine Sondersendung, denn wir merken ja alle, wenn man kurz davor ist auszuflippen, dann muss man gucken, wie kriege ich mich eigentlich in den Griff, damit ich es nicht auslasse an den Schwächsten in der Familie. Heute Morgen im Rahmen meiner Sendung haben wir schon mit dem Eltern- und Kindercoach Stefanie Emmert mit ihr gesprochen, was Eltern tun können, wenn die merken, gleich brennt hier aber die Lampe. Wo es konkrete Hilfe gibt, das haben wir euch auf hr3.de zusammengefasst. Aber es gibt auch eine Hilfeanlaufstelle für Eltern, die ist das Amt für soziale Arbeit. Kennt ihr alle unter dem Begriff Jugendamt. Esther Wagner vom Jugendamt in Wiesbaden. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, ganz kurz vielleicht zum Anfang. Was macht denn das Jugendamt genau? Denn Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, da hat der eine oder die andere ganz falsche Vorstellungen.
Das Jugendamt macht vor allen Dingen sehr, sehr vieles und sehr, sehr viel Unterschiedliches. Der Ansatz ist immer, Unterstützung zu leisten für Kinder, Familien und Jugendliche, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können, ohne große Sorgen und Nöte. Und so bewegen sich die Leistungen des Jugendamts ist wirklich angefangen bei ganz niedrigschwelligen präventiven Hilfen bis zu eben auch das Sicherstellen des Kinderschutzes, was viele auch assoziieren, wenn sie den Begriff Jugendamt hören.
Welches Vorurteil mögen Sie gar nicht mehr über das Jugendamt?
Das sind diese zwei Geschichten. Es ist entweder das eine Extrem, das Jugendamt kommt zu spät und verpasst alles Schlimme, oder es greift viel zu früh und viel zu drastisch ein. Und häufig bewegen wir uns doch genau in der Mitte.
Und wir schauen jetzt ja mit dieser Sendung nochmal auf Gewalt gegen Kinder. Und in der Pandemie sind ja die Fälle von Gewalt an Kindern stark gestiegen. Ungefähr 10% mehr an schutzbefohlenen Fällen. Wir haben heute in der Sendung auch schon mit Anna gesprochen, die als Kind physische und psychische Gewalt erlebt hat durch ihren Vater. Anna hat gesagt, alle haben weggeschaut. Sie wurde von ihrem Vater nur mit einer Unterhose bekleidet in das kalte Treppenhaus gesetzt. Keiner hat geholfen. Wie oft erleben Sie, Frau Wagner, denn solche Fälle, in denen das Kindeswohl gefährdet ist, aber viele schauen weg?
Diese Frage richtig quantitativ zu beantworten, ist natürlich wirklich schwer, weil sich wirklich jeder Fall vom anderen unterscheidet. Und sicher gibt es die Situationen, wo Menschen im Umfeld nicht sensibel sind, aber genau da wollen wir auch ansetzen, am Bewusstsein aller Bürgerinnen und Bürger und Menschen, die im Umfeld von Kindern sind, einzugreifen und die so zu erreichen, dass sie in der Lage sind, auch zu reagieren.
Das heißt ja, ich komme ins Handeln. Das wäre dann in Ihren Augen das richtige Verhalten, wenn ich so etwas mitbekomme, eben nicht vorbeigehen und nicht wegschauen. Selbst genau. Wenn man einmal etwas anspricht, was sich dann nicht als wahr bewahrheitet.
Genau so ist es, ins Handeln kommen, und wir haben auch schon schön jetzt rausgearbeitet, dass das ganz unterschiedlich aussehen kann, dieses Handeln vom, ich rufe einfach nur beim Jugendamt an und mache auf die Situation aufmerksam, und dann kann ich auch, wenn ich das möchte, anonym bleiben, bis zu, ich biete dem Kind aktiv meine Hilfe an, es zu begleiten, oder auch der Familie eben diese Begleitung anzubieten.
In dem Gespräch mit Anna haben wir festgestellt, dass Kinder eben dann auch instinktiv, selbst wenn die Eltern gewalttätig sind, dass sie instinktiv ihre Familie schützen.
Das ist der Loyalitätskonflikt, in dem sich Kinder häufig befinden. Und das ist ja das Lebensumfeld der Kinder. Die Kinder haben eine Bindung an ihr Umfeld, an ihre Bezugspersonen. Und das ist die besondere Herausforderung, an das Vertrauen eines Kindes zu kommen, um in so einer Situation auch adäquat zu helfen und rauszufinden, wie kann man die Situation auflösen und was braucht sie, um sich auch lösen zu können.
Können wir noch mal sagen, wie funktioniert denn soziale Kontrolle, Frau Wagner? Wer meldet solche Fälle? Sind es dann tatsächlich Nachbarn? Sind es vielleicht auch Familienangehörige, Schulen, Ärzte? Es muss ja jemand sein, der einen Schlüsselloch, die Tür ein bisschen öffnen kann zu diesem Schutzraum Familie.
Also Eine ganz hohe Bedeutung haben in diesem Zusammenhang natürlich alle Institutionen, die im direkten Lebensumfeld der Kinder sind, sprich Kindertageseinrichtungen, die Schulen. Dort haben wir im Normalfall eine Vielzahl an Meldungen. Wenn wir jetzt aber darauf zurückkommen, wie das in der Pandemie, vor allen Dingen in den Zeiten des Lockdowns war, können Sie sich vorstellen, dass solche Meldesysteme weggebrochen sind. Mhm. Und in diesen Zeiten war es besonders wichtig, und dann sind auch die meldenden Nachbarn und Nachbarinnen in den Vordergrund getreten. Und da war es besonders wichtig, dass die die Initiative ergriffen haben und auch gemeldet haben. Und aber es kann auch die Frau auf der Straße sein, die etwas beobachtet. Auch solche Meldungen hatten wir schon. Hier ist eine Frau mit einem Kinderwagen unterwegs und das Kind ist nicht adäquat gekleidet. Sie können sich vorstellen, dass das dann schwieriger ist, auch für uns rauszufinden, um welches Kind es sich da gehandelt hat.
Können Sie noch mal in Stichpunkten sagen, was Sie dann für eine konkrete Hilfe einleiten, wie Ihr Alarmnetzwerk dann funktioniert?
Jede Meldung, die wir bekommen, löst bei uns einen Vorgang aus der Überprüfung des Kindeswohls heißt. Das heißt, wir prüfen im Vier-Augen-Prinzip erstmal den Inhalt der Meldung. Wir versuchen sehr viel herauszubekommen von der meldenden Person. Wir gucken, kennen wir das Kind schon? Dann wird immer unter Einschätzung mehrerer Fachpersonen, mindestens mit zwei Personen auch eingeschätzt, gehen wir da sofort hin? Hat es noch ein bisschen Zeit? Und dann gehen auch mindestens zwei Personen zu den Familien in die Situation rein und klären die Situation, gehen auf Eltern zu, holen sich in der Kita zum Beispiel, angenommen das Kind, das da gemeldet wurde von der Nachbarin, weil sie Schreie gehört hat und auch schon gesehen hat, dass das Kind offensichtlich geschlagen wird, geht man auf die Kita zu, holt sich da eine Rückmeldung ein. Und dann ist es wirklich sehr individuell, je nach Fall. Es kann sein, dass es zu einer Inobhutnahme kommt, weil wir das Kindeswohl akut gefährdet sehen und das Kind auch direkt aus der Situation raus muss. Es kann auch sein, dass es ein Erklärungsansatz gibt, dass sich die Situation auflöst und anders aussieht, aber Eltern einen Unterstützungsbedarf hat und so gehen wir in die Klärung.
Das beschreibt uns an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk Esther Wagner. Sie arbeitet für das Amt für Soziale Arbeit in Wiesbaden und sie handeln für das Wohl des Kindes. Einerseits, wie gerade genannt, in Extremfällen, aber auch immer dann, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte selbst sagen, hey, ich brauche Unterstützung, auch wenn es vielleicht von außen verhältnismäßig kleine Probleme sind. Und wie diese Hilfen des Jugendamtes dann genau auch aussehen können, darüber sprechen wir gleich, Frau Wagner, okay?
Sehr gerne.
Eltern kennen diesen Moment, wo man ganz tief durchatmet und denkt, boah, ich kann nicht mehr, gleich raste ich aus. Wir geben Ihnen heute hier im hr3 Sonntagstalk Leitplanken mit, damit eben genau dieses Ausrasten nicht passiert, damit wir uns im Griff haben und klären, was kann ich dann eigentlich tun? Wo bekomme ich Hilfe, ohne dass mich jemand verurteilt? Esther Wagner vom Amt für Soziale Arbeit in Wiesbaden sagt, auch wir helfen. In welchen Fällen können denn Eltern und Familien sich genau an Sie wenden, Frau Wagner?
Frau Schäfer, es gibt ganz viele Unterstützungsangebote für Familie. Das fängt schon damit an, dass man, wenn man sich nicht an die Behörde Jugendamt, Amt für Soziale Arbeit wenden möchte, sich an die Erziehungsberatungsstelle wenden kann. Ein Anspruch auf Erziehungsberatung, der ist im Gesetz festgeschrieben und so wird in jeder Kommune Erziehungsberatung vorgehalten.
Wie steht hier in jedem Wiesbaden, zu, der eine Familie gründet?
Steht jedem zu, der eine Familie gründet, steht jungen Erwachsenen zu, Kinder können sich da alleine hinwenden. Eltern können sich da jederzeit hinwenden. Das ist wirklich ein Angebot, das wir ganz dringend empfehlen, weil es niedrigschwellig und präventiv ist.
Unabhängig auch der sozialen Milieus, der Einkommensstufe, das ist toll, dass es eben auch für Kinder gibt.
Ja, und es ist auch immer in jedem Fall unentgeltlich. Was in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurde, auch bundesweit, sind sogenannte frühe Hilfen. Wir in Wiesbaden haben da ein ganz besonderes Netzwerk. Wir haben nahezu in jedem Stadtteil ein Kinderelternzentrum, wo sich Träger für Angebote für Familien zusammenschließen und Eltern unterstützen in ganz unterschiedlichen Hilfsangeboten.
Also das kann sein, wenn ich ein Schreibaby habe und an meine Grenzen komme wegen des Schlafmangels. Das kann aber auch sein, wenn meine Tochter oder mein jugendlicher Sohn an einer Essstörung leidet und ich einfach jemanden zum Reden brauche, zum Handeln und mit meiner Verzweiflung selber nicht weiterkomme.
da bin ich bei den Erziehungsberatungsstellen wirklich wichtig. Das andere, was ich gerade angesprochen habe mit diesen Kinderelternzentren, dort sind frühe Hilfen angesiedelt, die so einen wiederkehrenden Charakter haben. Das können Elterncafés sein, die dann auch so einen Austausch ermöglichen. Dort gibt es Programme, die den Übergang von der Kita in die Schule begleiten. Also sehr viel niedrigschwellige Hilfen, die präventiv ansetzen. Aber auch beim Jugendamt selbst, das sind die allgemeinen sozialen Dienste. Bei uns in Wiesbaden heißt das Bezirkssozialarbeit. Dort kann ich mich auch hinwenden, wenn ich merke, ich bin überfordert, ich komme nicht mehr weiter. Und auch da ist es so, dass das Jugendamt, ich viel lieber in diesem Leistungsbereich, so nennen wir das, tätig ist, wo Familien, Kinder, ihre Eltern Leistungen bei uns beanspruchen können, Hilfen bekommen. Die können auch im Beratungskontext sein oder sich dann auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung bewegen.
Also merken wir gerade, liebe Frau Wagner, unsere eigene Gehirnschublade ist viel zu eng, wenn wir denken, okay, das Jugendamt klingelt immer erst, wenn es Probleme gibt und holt dann das, was wir am Anfang der Sendung genannt haben, dieses Vorurteil, Kinder aus Familien raus. Es gibt sehr viel niedrigschwelligere Angebote, die wir alle eben wahrnehmen können. Das heißt, Sie vermitteln die Eltern an die entsprechenden Stellen, wenn sie Hilfe brauchen oder diese Stellen sind schon da, an die können sich Jugendliche und Kinder wenden. Kostet das etwas für die Familien?
Also, Erziehungsberatung ist in jedem Fall gratis. Wenn wir im Bereich von Erziehungshilfen uns bewegen, wo es dann dazu kommen kann, dass Familien auch sich dafür entscheiden, es ist besser, wenn mein Kind nicht bei uns lebt, in einem anderen Lebensumfeld, geht es ihm besser. Dort kommen wir an eine Kostenbeitragspflicht, weil eben das Lebensunterhalt des Kindes bestritten werden muss. Aber die orientiert sich dann jeweils am Einkommen der Eltern. Und das ist wirklich auch bei den wenigsten Hilfen so.
Liebe Frau Wagner, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Was können Sie uns Eltern denn noch sagen? Denn nach 2 Jahren Pandemie, und Sie sind ja vielleicht auch eine Mutter, alle sind wir irgendwie mit den Kräften zwischendurch immer wieder am Ende. Viele haben auch berufliche Sorgen, wissen vielleicht nicht, wie es weitergeht. Gibt es etwas, was uns Hoffnung machen kann aus dem Paket Ihrer Erfahrungen?
Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man seine Unsicherheiten ausspricht und in den Austausch geht und feststellt, anderen geht es auch so. Und wenn man an den Punkt kommt, festzustellen, ich komme alleine nicht mehr weiter, sich einer dieser Hilfen, die wir hier aufgezählt haben und die Sie ja auch im Verlauf der Sendung auch schon zu Beginn aufgezeigt haben, einfach holen.
Ja, also ich halte fest, wir Eltern müssen nicht alleine dadurch, obwohl wir eben auch sagen, Familie ist ein so intimer Raum und oft passieren eben hinter geschlossenen Türen und Fenster Dinge, die wir vielleicht tatsächlich gar nicht erahnen können. Sie haben Einblick mit Ihrer Arbeit hinter diese verschlossenen Türen und sagen aber, es gibt Hilfe und man muss das Tabu des Schweigens durchbrechen und man muss darüber reden. Herzlichen Dank, Esther Wagner, Dankeschön vom Amt für Soziale Arbeit in Wiesbaden, dass Sie heute dabei waren bei unserer Sondersendung im hr3 Sonntagstalk.
Vielen Dank an Sie.
Und wer was verpasst hat, wer nochmal was nachhören will, Podcast gibt es auf hr3.de. Da gibt es auch Links zu ganz vielen Hilfsangeboten. Schaut einfach mal rein. Nächste Woche haben wir wieder einen hr3 Sonntagstalk und dann schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen der Olympischen Spiele mit der besten Rennrodlerin der Welt, Diane Eidberger. Und jetzt kommt die Kollegin Carmen Schmarfeld. Habt eine gute Woche, passt auf euch auf. Bärbel Schäfer.